Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder etwas Wunderbares mit euch teilen kann aus Gottes Wort. Das ist das, was wirklich weiterführt und ja, was Wegweisung gibt, glaube ich, für dich und für uns auch als Gemeinschaft. Wir beschäftigen uns mit dem Epheserbrief. Ach so, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Ich brauche doch die Fernbedienung. Danke. Damit ihr das auch mitverfolgen könnt. Wollen wir gleich mal gucken, ob das funktioniert. Wir sind also im Epheserbrief und der Epheserbrief ist ein ganz wichtiges Dokument, wichtiges Zeugnis urchristlichen Glaubens, aber es ist eben auch ein wichtiges Zeugnis und ein wichtiges Reden Gottes für uns hier und jetzt und heute. Das Format stimmt nicht ganz, aber wir haben uns letztes Mal mit der Kirche, mit der Gemeinde Gottes als sein Haus beschäftigt. Und heute lautet das Stichwort, das Geheimnis Gottes zu entdecken. Und das ist etwas unglaublich Wichtiges und Wertvolles, glaube ich, für Menschen in unserer Kultur und in unserer Zeit. Ich lese mal den Text. Ihr könnt es, wenn es klappt, mitverfolgen. Wenn nicht, dann zumindest teilweise. Paulus schreibt in Epheser 3: Deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen wurde. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt, das ich soeben kurz beschrieben habe. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist Gottes offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. Ihm diene ich dank der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes, nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben wir den freien Zugang durch das Vertrauen, das der Glaube an ihn schenkt. Jetzt ist wieder der typische Effekt, wenn man so etwas hört und sieht, dass man sich erschlagen fühlt und denkt, uff, was ist das jetzt wieder alles? Gewichtige Worte, zahlreiche verschachtelte, in sich verwobene Sätze, die irgendwie alle unglaublich viel enthalten. Und genauso wie dieser Eindruck, so ist es auch wirklich. Deswegen müssen wir versuchen, uns diesem Text zu nähern und ihn etwas vereinfachen, etwas auf den Punkt bringen. Es ist nicht so möglich, in einer Predigt und auch in einem Gottesdienst, auch wenn wir längere Zeit hätten, ist es gar nicht möglich, alles zu beschreiben und alles zu durchdringen, was dieser Text beinhaltet. Darum möchte ich das Ganze aufhängen an zwei Schlüsselbegriffen, die mehrfach drin vorkommen in diesem Text. Das eine Wort, um das es geht, ist Geheimnis. Das Wort Geheimnis kommt in diesem Textabschnitt dreimal vor. Mysterion auf Griechisch, in Vers 3, in Vers 4 und Vers 9. Und das zweite Wort, um das es mir heute Morgen geht, ist Offenbarung. Dieses Wort Offenbarung kommt zum Beispiel in Vers 7 vor. Vers 3, meine ich, in Vers 3. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt. Diese beiden Schlüsselworte sind in der Bibel im Neuen Testament häufiger anzutreffen. Das Geheimnis Gottes. Gott hat ein Geheimnis. Gott ist auch ein Geheimnis. Es gibt etwas Geheimnisvolles an Gott. Und das ist wichtig für uns, das zu hören. Das hat etwas Tiefes, etwas Hilfreiches, etwas Heilsames, was tiefer geht als nur in unseren Denken hinein, in unseren Kopf hinein. Ein Geheimnis ist was anderes als ein Rätsel. Ein Rätsel, ich weiß nicht genau, wer mag gerne Kreuzworträtsel, ne? Mögen ja, also ist ja Denktraining, ne? Klar, warum nicht? Aber ein Rätsel, wozu ist ein Rätsel da? Ein Rätsel ist dafür da, um es zu lösen. Man macht Kreuzworträtsel, um geistig fit zu bleiben, einfach auch aus Spaß, weil es einfach Laune macht und man will natürlich die Lösung rausfinden. Dazu muss man überlegen, analysieren und vielleicht nachschlagen, welcher Begriff könnte gemeint sein, um das Rätsel zu lösen. Aber ein Rätsel ist nicht ein Geheimnis. Ein Geheimnis sind auch nicht bestimmte Denkprobleme, die wir haben. Denkblockaden oder Denkprobleme, die uns blockieren, die uns in uns selbst irgendwie gefangen halten, die will man überwinden. Die will man möglichst hinter sich lassen. Und auch diese Denkprobleme will man am liebsten beantworten oder lösen. Das sind Schwierigkeiten, Denkschwierigkeiten, die uns irgendwie gedrückt halten können, blockiert halten können. Und die will man rational erklären und möglichst lösen. Aber auch das ist nicht gemeint. Geheimnis ist also nicht ein Rätsel und auch nicht ein Denkproblem, sondern ein Geheimnis ist ein Geheimnis und bleibt ein Geheimnis. Es ist nicht dazu da, um gelöst zu werden, nicht dazu da, um erklärt zu werden, seziert zu werden, auseinandergeschnitten zu werden, definiert zu werden, analysiert zu werden oder überwunden zu werden. Wenn man sich einem Geheimnis nähert, und dieses Geheimnis, um das es hier geht, ist nach wie vor eins, auch wenn es offenbart wurde, auch wenn es enthüllt wurde, ist es immer noch ein Geheimnis. Wenn wir uns also einem Geheimnis annähern, dann kommen wir an Grenzen. Dann kommen wir an Grenzen des Verstehens. Wenn wir in ein Geheimnis eingeführt werden, dann sagen wir nicht, ha, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich die Formel auf dem Kasten. Jetzt habe ich den Schlüssel erreicht. Sondern vielmehr, wenn wir uns diesem Geheimnis entgegentasten, dann fangen wir an zu staunen, dann fangen wir an uns zu wundern und dann fangen wir an Ehrfurcht zu empfinden. Wie ist das bei uns mit dem Geheimnisvollen des Glaubens, mit dem geheimnisvollen Gott? Oder glaubst du an einen Gott, den man komplett erklären kann, den man verstehen kann, wo man alles drüber weiß, weil ja alles in der Bibel steht, dann ist das Geheimnis verloren gegangen. Oder auch wir in der Gemeinde. Wenn wir diskutieren, wenn wir reden über den Glauben, über Gott, wie reden wir darüber? Wie lehren wir den Glauben? Wie lernen wir etwas von Gott? Durch Erklärung, durch Diskussion, durch rationales Überlegen, durch Begründungen? Es ist nicht verkehrt, man soll seinen Verstand ja nicht ausschalten. Aber es kommt an Grenzen, wenn wir meinen, dadurch Gott verstehen zu können. Und das ist eigentlich eine ungesunde Entwicklung, wenn wir meinen, ständig alles erklären zu müssen. Und wenn wir meinen, durch Lehrmethoden und Lernmethoden Gott vermitteln zu können. Wir stoßen an Grenzen und das ist wichtig, diese Grenzen anzuerkennen. Und es gibt vielleicht auch manche hier heute Morgen, die haben schon ganz viel von Gott erfahren und kennen die Worte und kennen die Botschaft und kennen vielleicht einzelne Geschichten aus der Bibel, aber sie haben nicht unbedingt die innere Offenbarung Gottes, die Herzensoffenbarung, dass sie verstanden haben, mir ist es innerlich für mich bewusst geworden, dass Gott mich liebt. Ich habe das oft gehört, ja, das hat mir schon auch jemand anders mal gesagt, dass Gott mich liebt. Ich habe es auch in der Bibel gelesen. Aber das heißt doch nicht, dass im Inneren dir selber das offenbart worden ist. Das ist nämlich ein Geheimnis, was uns offenbart werden muss. Und wir in der westlichen Welt, wir legen ja wahnsinnig viel Wert auf unser Denken, auf unser Fühlen, was empfinde ich gerade, wie geht es mir gerade, und auf unser Wollen. Und an dieser Stelle bin ich heute Morgen auch besonders kritisch und das möchte ich auch gleich noch näher ausführen, weil es gerade auch in unserer Tradition, in der evangelikalen Tradition, ich sag mal so in der bibelgebundenen, missionsbezogenen Tradition, da gibt es eben auch eine Tendenz, an den Willen zu appellieren und die Entscheidung zu betonen. Du musst dich entscheiden. Dein Wille, das ist wichtig. Aber auch an dieser Stelle kann das Geheimnis Gottes verloren gehen. Also das möchte ich gern entdecken, was das heißt. Hier wird das Geheimnis ganz klar mit Christus verbunden in dem Text, Vers 4. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Es ist also deutlich, dass im Zentrum des Geheimnisses Gottes, wozu Paulus uns verlocken möchte, dass in diesem Zentrum dieses Geheimnisses Christus ist. Und das zeigt sich in der Gemeinde. Christus wohnt in seiner Gemeinde aus Juden und aus Nichtjuden, die Gott zusammengefügt hat zu seinem Leib, zu einem neuen Tempel, in dem er wohnt. Und diese Gemeinde ist so wichtig und wesentlich, hat den Auftrag, dass sogar Gottes Weisheit durch sie unsichtbaren Mächten bekannt gemacht werden soll. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie Gott sich das überlegt hat. Also ich kann das verstehen, dass das ein Geheimnis ist, dass durch die Kirche Gottes Weisheit deutlich werden soll. Dass das einem Menschen deutlich werden soll, ist für mich schon seltsam genug. Wie soll ein Mensch anhand der Kirche, ich meine an so Typen wie uns, Gottes Weisheit erkennen? Das ist für mich schon sehr merkwürdig. Aber dann nicht nur Menschen, sondern auch noch Fürsten und Gewalten. Das sind unsichtbare Kräfte, die uns umgeben. Die sollen erkennen, wie weise Gott ist. Anhand seiner Gemeinde, in der er wohnt. Das ist ein Geheimnis, was es zu entdecken lohnt. Und wir reden viel über unser Denken. Unsere Gedanken sind wichtig. Unsere Gefühle sind wichtig. Und das, was wir wollen, ist wichtig. Aber es geht weit über unser Denken hinaus. Es geht weit über unsere Gefühle hinaus. Und es geht weit über unser Wollen hinaus, wenn wir wirklich die Tiefe, die Weite und die Höhe und das Ausmaß der Liebe Gottes zu uns erfahren wollen. Ich möchte das noch ein bisschen näher beschreiben, weil wir so gedankenlastig sind. Wir erfahren viel durch unsere Gedanken, unser Denken. Das ist ganz wichtig. Wir meinen, dass wir durch Denken auch im Grunde genommen alles verstehen können. Und Denkschwierigkeiten müssen überwunden werden. Ich sagte das schon. Aber wir dürfen das auch nicht überbewerten. Es kann passieren, wenn wir zu rational an die Bibel herangehen, wenn wir zu rational, also das bedeutet von unserem Verstand her, aufnehmen, dass Gott uns liebt. Es kann passieren, dass wir das total bejahen und sagen, ja, ich glaube das. Aber das Wesen dieser Liebe Gottes zu mir geht uns verloren. Weil wir das in einer Engführung nur aufnehmen, in einer gedanklichen, verstandesmäßigen, kognitiven Engführung. Zu logisch. Es ist logisch. Es ist rationalistisch. Es ist richtig. Es ist die richtige Lehre. Aber es ist verkopft. Und damit ist das Wesen weg. Glaube ist nicht ein System von Lehren, das man anderen beibringen kann. Lehre ist wichtig, biblische Lehre ist ganz wichtig und wesentlich, um sich der Wahrheit immer wieder auszusetzen, der Wahrheit Gottes und auch um Irrtümer abzuwenden. Aber wisst ihr, wo mir das begegnet ist, dass Glaube als ein System von Lehren verstanden wird und der Schlüssel zum Glauben, der Schlüssel zu Gott ist der Gehorsam gegenüber diesen Lehren. Wisst ihr, wo mir das begegnet ist? Mir ist das begegnet bei den Zeugen Jehovas. Also ich war kein Zeuge Jehovas oder so, aber ich habe Kontakt gehabt mit Zeugen Jehovas. Und die haben wirklich ein komplett in sich logisches, geschlossenes System, haben auf alle Fragen eine Antwort, haben bestimmte Bücher zu bestimmten Themen, wo alles drinsteht. Und dieses Lehrsystem musst du glauben oder eben auch nicht glauben. Und danach wird im Grunde genommen entschieden, ob man gläubig ist oder nicht. Und der Schlüssel dazu ist Gehorsam. Aber es ist nicht nur bei den Zeugen Jehovas, es kann auch bei uns eine Anfälligkeit dafür zu geben, dass wir kopfmäßig denken, das Richtige zu glauben. Darauf kommt es an. Falsches abzuwehren. Und damit fangen wir Gott ein und Gottes Liebe haben wir gezähmt, was nicht möglich ist. Und damit ist ihr Wesen eigentlich weggerutscht. Die Lebendigkeit und die Gnade biblischen Glaubens, die geht verloren. Das Denken, unsere Gedanken, die dürfen uns nicht zu einer Engführung in der Begegnung mit Gott führen. Das zweite ist das Fühlen, unsere Gefühle. Also das ist ja nun auch, manchmal denke ich so, es ist so extrem. Manche Leute sind total gefühlsbetont und sind emotional und ja, es ist eine einzige Emotion auf zwei Beinen, hat man das Gefühl. Andere sind total kühl, rationalistisch, ja, und alles ist logisch, alles ist verstandesmäßig durchdacht und beide brauchen sich und beide ergänzen sich und das ist gut so. Aber auch die Gefühle, auch unsere Gefühle können eine Engführung sein, die uns nicht dieses Geheimnis Gottes entdecken lassen, indem wir immer fragen, was spüre ich in mir? Was erlebe ich gerade? Wie geht es mir? Es ist wichtig. Wir sprachen auch schon öfter über unsere Gefühle und Gefühlslage. Es gehört dazu. Und Jesus kann auch was mit unseren Gefühlen anfangen. Nicht, dass er unsere Gefühle irgendwie womöglich abdrängt oder irgendwie niederdrückt oder so. Im Gegenteil. Jesus hat einen Zugang zu unseren Gefühlen und er ist ausgesöhnt auch mit all unseren Emotionen. Aber lass uns doch ganz klar darüber sein, was mit unseren Gefühlen ist, wie wir uns fühlen, das hängt doch von allem Möglichen ab. Könnte von dem Ausmaß des Schlafes in der letzten Nacht abhängen, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie ich mich fühle. Es könnte von deinem Frühstück, der Reichhaltigkeit deines Frühstücks abhängen, wie du dich gerade fühlst. Es könnte von körperlichen Vorgängen abhängen, wie du dich gerade fühlst, von einer leichten Hungrigkeit oder ja, einer leichten Schläfrigkeit. Es könnte aber auch von einer freundlichen Begegnung abhängen, wie die du heute Morgen erlebt hast, als du freundlich begrüßt worden bist. Und wir legen da ganz viel Wert drauf, auf Gefühle. Aber wir müssen aufpassen, dass uns unsere Gefühle nicht eng führen, wenn es darum geht, Gottes Liebe, das Geheimnis Gottes zu entdecken, wie tief, wie weit, wie hoch und wie sehr sie für mich ist. Das sind schwankende Wellenbewegungen, unsere Gefühle. So werden wir das Christusgeheimnis nicht entdecken, wenn wir nur auf unsere Gefühle achten. Wir werden nicht entdecken, was in ihm wirklich geworden ist für die Gemeinde. Von allen Zeitaltern her geplant, in ihm als Schöpfer verborgen, als ewige Dimension, so wie es ausgedrückt ist hier in Vers 9. Jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Dass Gott eine neue Gemeinschaft formt, in der er durch seinen Geist wohnt. Das wird uns verborgen bleiben, wenn es nur um unsere Gefühle geht. Das dritte ist unser Wollen. Nicht nur unser Denken, unsere Gedanken, nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unser Wollen, unseren Aktivität, unser Aktionismus kann eine Engführung sein, die uns davon abhält, Gottes Geheimnis zu entdecken. Wir haben ja nun eine Aktionswoche hinter uns und ich bin ja, wie ihr ja alle schon mehrfach mitbekommen habt, sehr überzeugt und sehr begeistert von so einer Bewegung wie Surf the City. Aber, Vorsicht auch hier, durch unseren Aktionen oder durch unser Tun und Handeln überhaupt, auch durch unseren Entschluss oder unsere Entscheidung, durch unsere Strategien, durch unser Tun, durch unsere Projekte, durch unsere Programme, dadurch, dass wir was für die Welt tun wollen, dadurch, dass wir mehr Heilung in die Welt bringen wollen, Zerstörung überwinden wollen, auch dadurch können wir eng geführt werden und am Geheimnis Gottes vorbeischlittern. Wir fragen uns, was tun wir fürs Gemeinwohl als Gemeinde? Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist für mich immer mehr zum Schlüssel geworden in den letzten Jahren. Nicht nur, was sagen wir und wir müssen das Wort Gottes verkündigen, sondern was tun wir? Mir ist das echt ein totales Herzensanliegen. Aber Vorsicht, der Glaube darf nie verstanden werden als ein Appell, als eine Anweisung an deinen Willen. Was tust du? Wie sieht dein Leben aus? Was investierst du? Was trägst du bei? Da müssen wir aufpassen, dass so nicht Glaube verstanden wird. Das endet in Moral, das endet im schlechten Gewissen, das endet im Druck, das endet in Religion, statt in dem Geheimnis des Glaubens. Gottes Liebe zu erfassen, zu entdecken, das muss uns offenbart werden. Das können wir auch nicht durch unseren Entschluss oder unsere Aktion irgendwie erreichen. Und hier möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil es eben diese Tradition gibt, du musst dich bekehren, du musst umkehren, du musst Gott dein Leben geben. Das ist ein Appell an den Willen. Und wenn jemand nicht will, dann eben nicht. Das ist falsch, das ist verkehrt. Wenn Gott, wenn der Heilige Geist das nicht in einer Herzensoffenbarung dir schenkt, das vertrauensvolle Glauben an Christus, dann ist das eine naive, falsche Weise und Einbildung, dass man glaubt, man habe damit einen Kontakt und einen Zugang zu Gott bekommen. Gott ist so gnädig, dass er auch solche manchmal manipulativen Versuche, du musst, du sollst, entscheide dich, bekehr dich, dass er solche Dinge auch manchmal benutzt und dann zum Glück hinterher man doch in einer freien und in einer wunderbaren, begeisternden Beziehung mit Christus lebt. Aber Leute, Gott muss sein Geheimnis uns offenbaren. Sonst ist Bekehrung gar nicht möglich. Der Mensch ist nämlich nicht frei, sich für Gott zu entscheiden. Hier muss ich meine reformatorische Überzeugung an der Stelle auch nochmal ausdrücken. Ich bin überzeugt davon, dass wir gar nicht uns entscheiden können, sondern Gott muss uns erst frei machen dazu. Gott muss uns das überhaupt erst schenken, dass wir Christus vertrauen. Deswegen sind wir so abhängig davon, von Gnade. Und deswegen ist die Zuwendung, die völlig freie Zuwendung Gottes zu uns, so ein großartiges Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk. Und das ist unverdient. Und deswegen ist diese Gnade mir so wichtig, weil sie so radikal ist und weil sie uns überall erreichen kann, weil sie uns finden kann, auch heute, morgen. Die Gnade Gottes ist etwas Gegebenes. Es ist etwas Getanes. Sie ist etwas Geschenktes. Sie ist etwas Freies, aber nicht, weil wir uns frei entschieden haben, sondern weil Gott sich frei zugewandt hat zu uns. Sie ist auch keine Notwendigkeit im Sinne von das musst du tun. Sie ist auch nicht ein Ergebnis deines Wollens. Sie ist auch nicht ein Ergebnis deines Denkens, deines Fühlens. Sondern wenn Gott uns findet in seiner Gnade, dann ist das eine Offenbarung in unserem Inneren, dass uns etwas klar geworden ist. In unserem tiefen Bewusstsein. Dass wir festgestellt haben, wir sind gemeint, wir sind gewollt, wir sind geliebt. Und das sind mehr, das geht tiefer als unsere üblichen Gedanken, Gefühle, Vorhaben und Entscheidungen. Dass wir auf einmal feststellen, wie wir hier jetzt gleich am Tisch das neu aufnehmen können. Wir reden über Jesus, aber auf einmal stelle ich fest, Jesus ist zu mir, für mich hierher gekommen. Und wenn ich mit meinem atheistischen Nachbarn oder Freund, mit dem ich auch schon darüber gesprochen habe und das mitgeteilt habe, wie mich das begeistert, Menschen erzählen zu können, dass Gott sie liebt. Und dann hat er gesagt, wieso, das machen doch die Selbstmordattentäter, die muslimischen auch. Die sagen auch, Gott liebt Menschen. Ja, recht hat er, natürlich. Wir reden von denselben Dingen, aber die Begeisterung darüber, dass Gott mich liebt, die kann nicht geteilt werden, weil eine Herzensoffenbarung fehlt. Wir reden von denselben Begriffen, wenn wir vom Kreuz reden, was hier im Abendmahl besonders gedacht wird. Aber wie kritisch und wie distanziert und wie gleichgültig kannst du dem Kreuz gegenüber sein? Dem Geschehen, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus sich hat festnageln lassen, drannageln lassen, für dich an deiner Stelle und so seine Gerechtigkeit und seine Vergebung für alle Zeiten dein ist. Wie gleichgültig und unberührt kann dich das lassen? Wir können von den Dingen reden, aber das heißt nicht, dass wir die Herzensoffenbarung in unserem tiefen Bewusstsein haben. Wir können darüber reden in Ostern. Hey Leute, Christus ist auferstanden. Wir können uns das zurufen. Wir können uns versuchen, irgendwie das gegenseitig hochzuschaukeln. Aber es ist was anderes, wenn du Jesus begegnet bist und wenn du merkst, er lebt in mir, er redet zu mir. Und das ist nötig, eine Herzensoffenbarung für uns als Gemeinschaft und für mich und für uns. Nicht Belehrung, nicht Information, sondern Offenbarung des Geheimnisses Gottes. Dazu sind wir eingeladen, dass vielleicht auch durch eine Berührung, durch den Kontakt mit Brot und mit Wein, mit Traubensaft, aber auch vielleicht durch den Kontakt mit unserem Nachbarn, mit dem wir jetzt hier dieses Mal teilen, das neu zu entdecken. Gott segne dich, Gott segne uns als Gemeinschaft dabei und lass uns dieses Geheimnis seiner Liebe zu dir und zu mir neu oder vielleicht überhaupt erstmal bewusst werden. Amen.